willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich die liebe Monique zu Gast, die mit 25 Jahren bereits 6 Immobilien als Kapitalanlage besitzt. Auf ihrem Instagram-Kanal Immonique lässt sie ihre Community an ihren Erfahrungen in puncto Immobilien teilhaben und gibt Tipps zum Immobilienkauf. Hi Monique, schön, dass du heute dabei bist.
Danke, freut mich auch sehr, mein erster Podcast.
Ja, das kriegen wir zusammen hin. Lass uns doch direkt mal losstarten. Ich habe auf deinem Kanal gesehen, dass du selbst ja noch zur Miete wohnst, obwohl du ja genug Eigentumswohnungen besitzt. Und das ist ja eher untypisch. Viele träumen ja davon, eben ja in ihrer eigenen Wohnung, ihrem eigenen Haus zu wohnen. Aus welchem Grund hast du dich entschieden, aktuell lieber zur Miete als im Eigentum zu wohnen?
Ich wohne zur Miete in München. Also man muss natürlich sagen, München ist ein sehr, sehr teures Pflaster. Also die Immobilienpreise, die gehen hier wirklich durch die Decke. Also wenn man sich in München eine Immobilie kaufen möchte, zahlt man mittlerweile für eine Einzimmerwohnung 25 Quadratmeter an die 300.000 Euro. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine Hausnummer. Und ja, ich wohne jetzt seit 6 Jahren in München, bin nach meiner Ausbildung nach München gezogen, wohne hier mit einer Freundin zusammen in einer WG, sehr zentral, ja, mehr oder weniger günstig, aber ja, wir sind zufrieden und das war es jetzt erstmal dazu. Ja, wie kam ich zu meinen Wohnungen? Ich habe mir natürlich gedacht, hey Monique, du bist jetzt 25, mach dir mal Gedanken um deine Finanzen, um deine Altersvorsorge. Wie baust du vernünftig Geld, Vermögen auf?
Gab es da einen bestimmten Auslöser oder bist du einfach morgens aufgewacht und hast gedacht, ja, ich muss damit jetzt anfangen mit diesem Thema, weil mit 25 stellen sich so aus meiner Erfahrung doch die wenigsten diese Frage. Da bist du sehr früh gewesen. Wie kam das?
Also ich glaube, es ist wirklich so, dass da ich mit meiner Ausbildung fertig war, als ich 20 Jahre alt wurde und jetzt dann auch wirklich ja 5, mittlerweile 6 Jahre in Vollzeit gearbeitet habe. Das ist ja bei vielen, die studieren, nicht so. Die starten erst mit Mitte, Ende 20. Und ich glaube, da war einfach, ja, die finanzielle Reife, würde ich es jetzt mal nennen, da genau, dass ich bereit war für den nächsten Schritt.
Und du hast dann wahrscheinlich eben ja auch schon einiges an Ersparnissen gehabt über die Zeit, was jetzt einfach so auf deinem Konto rumlag, würde ich jetzt vermuten. Was sicherlich auch so ein Aspekt war, wo du dachtest, Mensch, was mache ich denn jetzt mal Sinnvolles mit dem Geld?
Ja, da hast du wirklich recht. Also ich habe einiges angespart gehabt, da ich ja wirklich jetzt einige Jahre Vollzeit gearbeitet habe, habe mir gedacht, ja, Monique, du hast jetzt das ganze Geld auf dem Konto liegen. Was machst denn du damit? Das, ja, also von alleine auf dem Konto vermehrt sich das nicht. Mach irgendwas Sinnvolles damit. Genau.
Und wie bist du dann auf das Thema ja Immobilien als Investment gestoßen? So in der Vielfalt an Anlagemöglichkeiten, die man so hat?
Ja, also ganz interessantes Thema. Ich erzähle mal kurz, wie es angefangen hat. Ja, mittlerweile 3 Jahren hatte mein Papa eine Garage. Also es hat angefangen mit einer Garage, das Ganze. Und die stand einfach leer. Da waren alte Autoreifen drin. Ja, und ich habe mir gedacht, hey komm, die Garage wird nicht genutzt. Sinnlos. Lass sie doch vermieten. Habe ich mit meinem Papa gesprochen. Ja, ob ich die Garage vermieten darf. Und er so, ja, kann ich machen. Aber ich muss ein neues Garagentor kaufen, weil ja, die Garage hatte echt ein sehr, sehr altes Garagentor, war auf jeden Fall Zeit für ein neues. Dann ich so, ja gut, kein Problem, Ich schaue mal nach einem Garagentor, habe mir verschiedene Angebote eingeholt und zack, habe ich ein Garagentor für 1.500 € gefunden in Anthrazit. Ich wollte unbedingt ein anthrazitfarbenes Garagentor. Und ja, bekomme jetzt durch meine vermietete Garage 70 € im Monat.
Ja, Mensch, das erste passive Einkommen.
Ja, genau. Nach 2 Jahren war das Garagentor dann abbezahlt, mehr oder weniger. Also wieder drinnen. Das Geld war wieder drin.
Ja.
Und ja, seit über einem Jahr habe ich die zusätzlichen 70 € auf meinem Konto. Ja.
Ja, cool. Also es ist ja schön, wenn man, ich sag mal, also so soll es ja sein, dass man eben investiert und ja, irgendwann das Ganze dann sich so rentiert, dass man eben passive Einnahmen erzielt. Und bei dir hat das alles mit einem Garagentor angefangen. Ja, sehr cool. Und deine erste Immobilie nach der Garage quasi, also die erste Wohnung, wann hast du die, also wie viel Zeit später hast du die danach gekauft?
Ja, also da ging es dann weiter. Als ich das mit der Garage gemacht habe, habe ich mir gedacht, hey, richtig cool, Vermieter sein macht mir Spaß. Hab dann ja immer nur so sporadisch nach Wohnungen geschaut, also jetzt wirklich nicht intensiv. Ja, so einmal die Woche mal auf ImmoScout, ImmoWelt, was es da so alles gibt. Aber ich bin echt nicht vorangekommen. Es gab einfach nichts. Ja, habe das erstmal wieder hinten eingestellt, mich nicht mehr so damit befasst. Und Ende 2019 habe ich dann doch eine sehr spannende, günstige Immobilie, also günstig sage ich jetzt mal alles, was unter 100.000 € ist, gefunden in meiner Heimatstadt und ja, war verabredet für eine Besichtigung. Es haben sich tatsächlich über 100 Leute beworben für diese Wohnung. Ich habe mich sogar durchgesetzt, also ich hätte die Wohnung bekommen. Ja, ich habe mit meinem Papa damals die Wohnung angeschaut und er hat mir wirklich davon abgeraten. Also er hat gesagt, hey, komm, Monique, die Wohnung ist doch nicht schön, die gefällt mir gar nicht und ja, such dir doch lieber was Schöneres. Aber das war auch so ein Lerneffekt für mich, dass man da jetzt weniger auf fremde Meinungen hören soll. Und man sagt ja auch, also viele sagen auch, ja, die Wohnung, die du kaufst, da musst du dir auch vorstellen können, selbst darin zu wohnen. Mittlerweile sage ich, nein, absolut nicht. Die Wohnung muss sich einfach rentieren, aber ja, man selbst will ja und soll ja auch gar nicht drin wohnen. Und ja, ich kannte mich halt auch absolut gar nicht aus mit den Immobilien, mit keiner Finanzierung. Ja, ich habe mir wirklich, ich hatte damals so falsche Glaubenssätze bei der ersten Immobilie, die ich angeschaut habe. Ich habe mir gedacht, ich brauche erstmal so viel Eigenkapital wie möglich, dass mir die Bank überhaupt einen Kredit bekommt und muss dann natürlich den Kredit so schnell wie möglich abbezahlen, dass die Wohnung komplett abbezahlt ist und ich dann wieder eine weitere Wohnung kaufen kann. Also ich habe wirklich komplett falsch gedacht
Ja.
und habe das Ganze auch als schlechte Schulden gesehen, das Immobilieninvestment. Ja, dann habe ich abgesagt tatsächlich dem Verkäufer. Und ja, dann ging es weiter. 2020, März, Beginn Lockdown. Ich hatte da ein bisschen mehr Zeit und habe mir dann überlegt, hey Monique, jetzt hast du Zeit zum Überlegen, befasst dich nochmal mit dem Thema Immobilien. Ja, du kennst ja wahrscheinlich auch Miss Goldesel, die Svenja ist ja auch eine Immobilienbloggerin. Und der habe ich dann einfach mal geschrieben, ja, ob sie mir da vielleicht ein bisschen helfen kann, einfache Fragen beantwortet und so ging das Ganze los. Und ja, dann habe ich im April meine ersten 2 Wohnungen angeschaut, Off-Market auch, kann ich dann auch mal erklären, was das genau ist. Und im Juni 2020 hatte ich meinen ersten Notartermin.
Oh ja, krass, cool. Also da hast du ja jetzt echt ja schon gleich wichtige Learnings auch geteilt, die du da gemacht hast. Finde ich ein spannender Aspekt eben zu sagen, wenn ich tatsächlich von vornherein plane, dass ich die Immobilie als Kapitalanlage kaufen will, dass ich ja, da nicht mir vorstellen muss, eben selbst einzuziehen, dass das gar nicht so entscheidend ist in dem Punkt. Und auch klar, ja, dass man sich nicht von anderen da beirren lassen soll, das ist ja in vielen Dingen häufig so. Magst du mal die einzelnen Schritte ja zum Immobilienkauf einmal darstellen, wie du jetzt eben ja zum Notartermin gekommen bist und auch wie so eine Finanzierung bei der Bank abläuft? Hast du ja auch schon angesprochen, dass du da ganz ja falsche Gedanken hattest, worauf es da ankommt und unter welchen Aspekten man sich einen Kredit holt und dass das schlechte Schulden sind am Anfang. Wie läuft sowas ab, Schritt für Schritt? Ja, von der, ich sag mal, Immobiliensuche eine zu finden und dann auch den Notartermin, das alles unter Dach und Fach zu bringen.
Ja, genau. Also ich hatte dann ja den Termin zur Wohnungsbesichtigung, habe damals wieder meinen Papa mitgenommen und die Wohnung hat mir, also meine erste Wohnung hat mir auch persönlich super, super gut gefallen. Also ich habe ja vorhin gesagt, nein, das muss nicht sein. Also das, der erste Kauf, ja, es war einfach ein Schmuckstück. Also meine erste Wohnung ist von 1756, steht unter Denkmalschutz. Ja, in dem Haus ist ein riesengroßer Gewölbekeller, also wirklich was Besonderes. Also ja, richtig, richtig süß die Wohnung. Und die habe ich sogar komplett möbliert gekauft. Am Anfang habe ich mir gedacht, boah, nee, was will ich denn mit den ganzen Möbeln? Die gefallen mir gar nicht. Ja, der Verkäufer hat gesagt, ja, mit Möbeln. Und dann habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt muss ich irgendwie alle Möbel verkaufen oder verschenken, dass die Wohnung wieder leer ist. Aber das kam mir wirklich zugute, dass er die Möbel mitverkauft hat, weil ich jetzt diese Wohnung sogar möbliert vermiete. Das heißt, ich bekomme dann noch mehr Geld, also einen gewissen Aufschlag noch auf die normale Miete, wenn sie jetzt unmöbliert wäre. Genau.
Würde mich ja jetzt gleich mal interessieren, also rechnet man die Möblierung dann auch mit in den Kaufpreis der Immobilie und kann man das in die Finanzierung mit reinnehmen?
Ja, genau. Also das rechnet man auch in den Kaufpreis. Also manche Banken wollen die Möblierung nicht mitfinanzieren, manche schon. Ich würde mich da einfach mal erkundigen. Also bei meiner Bank war das jetzt kein Problem.
Ja, und worauf kommt es sonst bei der Finanzierung an?
Ja, also da kann ich auch mal kurz was erklären, wie das bei mir war. Also zum einen sollte man sich natürlich für seine erste Immobilie gut vorbereiten. Das heißt, natürlich den Notgroschen zu haben, dann circa 10.000 Euro auf dem Konto und mit diesen 10.000 Euro würde ich in die erste Immobilie unter 100.000 Euro starten.
Also du meinst 10.000 Euro neben dem Notgroschen Eigenkapital, die du selbst in die Finanzierung einbringst.
Genau, ja, genau. Dann macht man am besten einen Termin bei seiner Bank aus, um überhaupt zu checken, wie weit die Bank mit einem gehen würde. Ob man jetzt nur eine Wohnung kaufen möchte oder gleich mehrere oder ja, wie weit man in 5 Jahren oder in 10 Jahren sein möchte, wie viel Immobilien man da haben möchte. Und ja, die Bank prüft dann natürlich deine Bonität, die Schufa-Auskunft. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Wohnungen alle über meine Hausbank finanziert, also auch mein Gehalt geht da jeden Monat ein. Ich bin bei der Bank, seitdem ich denken kann. Die wissen meine Ausgaben, mein Verhältnis zu meinem Konto. Genau. Ja, wenn das alles passt, ja, dann fragst du die Bank, ob sie dir die Wohnung zu 100% finanzieren oder zu 110%. Also 100% wäre jetzt nur der reine Kaufpreis. 110% wäre mit Nebenkosten.
Welche Kaufnebenkosten fallen da so an? Also was muss ich immer noch im Hinterkopf behalten, was, ich sag mal, obendrauf auf den Immobilienpreis noch kommt?
Ja, genau. Also das wären sehr wichtig, wenn man die Wohnungen über den Makler kauft, dann natürlich die Gebühr für den Makler, dann natürlich noch die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer. Das sind jetzt mal so die wichtigsten Beträge.
Und das sind dann in etwa, also ich sag mal so, weil du gerade sagtest, 10% oder 10.000 Euro hattest du Eigenkapital bei der ersten Immobilie. Das waren dann wahrscheinlich so in etwa die Kaufnebenkosten, sodass du zu 100% die Immobilie finanziert hast. Und wenn man eben, ja, jetzt sage ich mal, die Kaufnebenkosten auch mitfinanziert, ist man bei der 110% Finanzierung. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, ja.
Und wie lange hat so der Prozess gedauert? Also bist du halt das erste Mal bei deinem Banker, bei deiner Bankerin warst, nach einem Kredit gefragt hast und dann die Bewilligung für deine Finanzierung bekommen hast, um die Immobilie kaufen zu können?
Also das geht schon super schnell. Also sobald die Bank sagt, ja, das passt alles, wir gehen mit dir den Weg, finanzieren deine Wohnung zu 100 oder 110%. Also das geht wirklich super schnell.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, noch in dem Zusammenhang, dass die Immobilie einem nicht unbedingt gefallen muss, wenn man nicht selbst drin wohnen will, sondern sie vermieten will. Sie muss rentabel sein. Wann ist eine Immobilie für dich als Eigentümerin rentabel? Auf welche Faktoren achtest du da beim Immobilienerwerb, bei der Immobilienauswahl?
Ja, genau. Also ich habe mich jetzt spezialisiert auf Studentenapartments in den typischen Studentenstädten. Ich habe zwei Wohnungen, die jeweils 18 Quadratmeter sind und perfekt für einen Studenten im Bachelor oder Master sind, genau. Sonst, ja, wann rentiert sich eine Wohnung? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Also eine Wohnung rentiert sich, wenn man seine Ausgaben über die Einnahmen decken kann und da am besten noch der gewisse Cashflow übrig bleibt. Also du hast ja als Einnahmen eben die Warmmiete, davon musst du deine Tilgung und die Zinsen für die Bank abziehen und die Grundsteuer und das Hausgeld, was an die Hausverwaltung gezahlt wird. Und ja, genau, also davon bleibt dann, wenn man das eben abzieht, bleibt ein Cashflow übrig vor Steuern und Rücklagen. Und genau, du musst dann natürlich noch eventuelle Steuernachzahlungen, die wahrscheinlich sind, berücksichtigen, weil du musst natürlich deine Erträge aus Vermietung, Verpachtung versteuern. Genau, also da sollte man ein gutes Polster sich anlegen. Also ich mache das jetzt so mit meinem Cashflow, der übrig bleibt. Ich rühre den gar nicht an, lasse ihn auf dem Konto und bezahle dann damit eben meine Steuern oder Reparaturen.
Hast du dafür dann auch ein separates Konto für deine Wohnung oder jetzt auch für deine mehreren Wohnungen angelegt oder läuft das über dein privates Konto?
Ja, genau. Also ich habe ein extra Konto für meine Wohnungen. Die Kaution der jeweiligen Wohnungen sind dann auch auf Sparbüchern verteilt, weil die dürfen eben nicht mit deinem Vermögen zusammen sein.
Ja, dann gibt es ja dieses sogenannte Mietkautionssparbuch.
Ganz genau, ja.
Damals, noch in der Bank, wo immer die Kunden dann zu mir kamen und so ein Sparbuch eben haben wollten.
Ja, ganz genau. Das ist sehr wichtig, genau.
Und wie läuft so ein Notartermin ab? Suche ich mir da selbst einen Notar aus oder stellt den Notar der Verkäufer der Wohnung? Wie geht das vonstatten?
Also vor meinem allerersten Notartermin wäre ich natürlich sehr, sehr aufgeregt. ich habe mir gedacht, oh, was kommt denn da jetzt alles auf mich zu? Genau, also den Notar kann man sich aussuchen, entweder der Verkäufer oder der Käufer sucht sich den Notar aus. Ich hatte das jetzt größtenteils so, dass der Verkäufer den Notar in der jeweiligen Stadt eben ausgesucht hat. Und ja, vorab bekommt man eben den Kaufvertrag schon zugeschickt, kann sich alles nochmal durchlesen, eventuelle Verbesserungen an den Notar wieder weitergeben und dann trifft man sich beim Notar. Bei mir war das jetzt alles während der Corona-Zeit, natürlich dann mit Maske, Abstand, man kennt ja, wie es zurzeit ist. Und Ja, dann wird nochmal der komplette Vertrag vorgelesen. Wichtig ist auch, dass man seinen Reisepass oder Personalausweis mitnimmt und seine Steueridentifikationsnummer. Genau, und ja.
Wie war das so für dich? Also was war das für ein Gefühl, als du dann du und der Verkäufer die Unterschrift da unter diesen Vertrag gesetzt haben?
Ja, also das war wirklich so, ja, mehr oder weniger offiziell, dass ich jetzt der neue Eigentümer der Wohnung bin. Ja, war schon sehr cool. Also jetzt nach 6 Wohnungen ist da natürlich eine gewisse Routine reingekommen. Aber der erste Wohnungskauf ist auch immer das Spannendste, muss man sagen. Also das ist wirklich der Wichtigste. Wenn man das einmal durchlebt hat, dann geht das einfacher.
Und planst du jetzt auch noch mehr Immobilien zu kaufen? Oder sagst du jetzt, ja, mit 6 ist jetzt Schluss, das reicht mir?
Also mal schauen. Eigentlich war mein Plan, eine Wohnung vor meinem 30. Geburtstag zu kaufen. Und ja, ich hätte niemals gedacht.
Sehr weit überfüllt.
Ja, ich hätte niemals gedacht, ja, dass es jetzt 6 Immobilien geworden sind. Genau, also 6 reichen mir jetzt erstmal. Ich bin da jetzt erstmal ja gut beschäftigt damit. Bin jetzt auch noch an meiner Steuererklärung von 2020. Da alles zu sortieren und dem Steuerberater zu geben. Und dann warte ich erstmal ab, ob ich ein böses Erwachen bekomme und viele Steuern nachzahlen muss. Genau, aber man kann auch sehr viel absetzen als Vermieter. Also das ist das Positive, Gegensatz zu einer Wohnung, die man selbst nutzt, die man kauft und selbst nutzt. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, mal schauen, was sich dieses Jahr ergibt. Klar, wenn es ein super gutes Angebot gibt, bin ich auf jeden Fall bereit für eine neue Wohnung. Aber ich bin erstmal ganz zufrieden und happy mit meinen 6 Wohnungen.
Ja, sehr cool. Welche Pflichten hat man da dann auch als Vermieter? Weil ich kenne auch da so von vielen die Reaktionen. Zwar habe ich selbst keine eigene Immobilie, aber weil ich so viel im Ausland bin, vermiete ich meine Wohnung auch öfters unter. Und das ist auch alles abgeklärt mit meinem Vermieter, der ist cool damit. Aber meine Eltern oder auch Freunde, die sagen immer, boah, Saskia, dass du immer deine Wohnung untervermietest, du weißt doch gar nicht, was da für Leute drin sind. Und dann verhunzen die dir das, deine Möbel, die werden ja auch nicht besser dadurch. So, also einmal, ich sag mal, die Sorge um, ich sag mal, das eigene Eigentum, aber ja auch so die Verpflichtungen, die man hat, wenn der Mieter dann irgendwie einen ständig nervt, weil irgendwas kaputt ist oder so. Wie nimmst du das wahr als Vermieterin? Ja, welche Aufgaben hast du da? Und ja, findest du das als lästig oder wie aufwendig ist das jetzt auch so für seine Mieter dann da zu sein?
Ja, also man sagt ja immer, wenn man über einen Vermieter spricht, oh je, der muss sich ständig mit verstopften Toiletten, kaputter Heizung etc. abgeben. Also klar, kann natürlich passieren. Oder Mietnomaden ist auch immer ein wichtiges Thema. Ja, was ist, wenn du einen Mieter bekommst, der seine Miete nicht zahlt? Wie machst du denn das? Dann musst du das ja alles selbst bezahlen. Und ja, das sind so Sachen, was viel mir jetzt auch schon viel gesagt wurde. Aber ja, also mit kaputten Sachen in der Wohnung hatte ich jetzt wirklich noch keine Probleme. Meine Mieter gehen mir bisher auch nicht auf die Nerven, also ich höre gar nichts von denen. Ich bekomme bisher immer pünktlich die Miete. Ich habe auch sehr junge Mieter, also verschiedene, gerade im Studium begonnen, Berufseinsteiger, sogar einen Auszubildenden. Ja, nee, also ich hatte da bisher keine Probleme, aber...
Das fand ich jetzt auch nochmal ein spannender Hinweis, den du ja gerade gesagt hast, dass du bis jetzt immer pünktlich auch deine Miete bekommen hast, weil ich erinnere mich noch an meine Studentenzeiten, was die da alles haben wollten. Bürgschaft, ich habe damals in der Vierer-WG gewohnt und wirklich von jedem von uns wollten die einen Bürgen haben. Also ich sag mal, abgesichert über, ich sag mal, irgendwie... die eigene Finanzkraft, die ja auch selbst ein Student hat, also ich habe dual studiert, insofern habe ich schon damals meine erste WG auch selbst bezahlt, aber ich brauchte auch noch einen Bürgen, dann noch die von meinen 3 Mitbewohnern und ja, häufig sind ja so auszubildende Studenten nicht die beliebtesten Mieter und du sagst jetzt aber gerade, du hattest bisher auch gar keine Probleme mit denen, immer pünktliche Mietzahlungen.
Also da kann ich mal kurz erzählen zu einer Wohnungsbesichtigung von einer Studentenwohnung von mir, beziehungsweise von beiden, waren auch die Eltern dabei. Genau, ich habe mir dann auch eine Bürgschaft geben lassen. Es gibt ja dann trotzdem mehr Sicherheit, weil auch von den Studenten eben die Eltern auch die Miete bezahlen, weil die Vollzeit studieren eben und sonst keine Einnahmen haben. Genau, aber hat bisher gepasst und es macht dann noch mal einen ganz anderen Eindruck mit den Eltern.
Jetzt hast du 6 Immobilien innerhalb von, oder 5. Die Garage, die war ja schon vorher.
Nee, 6 Immobilien plus
Ach,
Garage.
die
Ja.
Garage ist extra sogar. Wahnsinn. Ja. Also 6 Immobilien innerhalb eines Jahres ja gefunden. Ich höre immer nur bei anderen, die auf der Suche nach Immobilien, sei es jetzt als Kapitalanlage oder auch als Eigentum, sind, sie finden keine, weil die Märkte alle total überteuert sind. Es ist so schwer, Immobilien zu finden. Wie und wo findest du deine Immobilien?
Oh ja, diese Aussage hasse ich ja. Das höre ich auch so oft. Oh, ich finde keine Immobilie. Bei mir ist es so teuer. Wo findest du deine Immobilien? Also ich muss auch sagen, 5 meiner 6 Wohnungen haben unter 100.000 Euro gekostet. Und wenn man dann sagt, sucht Immobilien unter 100.000 Euro, ja, das gibt's nicht. Also ich höre das wirklich so oft und ich kann es mittlerweile nicht mehr hören. Also es bringt natürlich nichts, wenn man einmal die Woche so sporadisch mal auf ImmoScout schaut, nicht mal einen Suchauftrag angelegt hat. Also das funktioniert natürlich nicht. Du musst wirklich dahinter sein. Du musst jeden Tag schauen, jeden Tag aktualisieren. Ich würde mal so sagen, du musst so oft deine ja, Immobilienportale aktualisieren wie Instagram. Anders kommt man nicht an eine Wohnung.
Beim Mieten ja auch so, ne? Also schnell sein ist da auf jeden
Ja,
Fall die Devise.
absolut. Und klar, natürlich, ich wohne in München, aber ich habe natürlich hier auch keine Wohnung, weil ich weiß, hier gibt es keine Wohnung unter 100.000, hier gibt es auch keine Wohnung unter 200.000. Du musst da einfach flexibel sein. Bei mir sind jetzt alle Wohnungen 200 bis 400 Kilometer entfernt von München, hatte da bisher aber auch keine Probleme. Viele sagen, oh nee, ich will die Wohnung im Umkreis von 10 Kilometern haben. Aber wie oft muss man denn zur Immobilie? Also,
Achtest du da noch auf mehr Kriterien beim Standort oder ja, einfach nur die Entfernung jetzt so zu deinem Wohnort?
also ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, mir ist die Entfernung wirklich egal. Also ich finde den Standort viel wichtiger. Deswegen sind mir auch Studentenstädte sehr, sehr wichtig. Du kannst da einfach immer deine Wohnung vermieten. Und klar, natürlich kleine Städte mit großen Firmen, mit Krankenhäusern, mit verschiedenen Schulen, weiterbildenden Schulen. Also das ist immer positiv. Und ja, wenn meine Immobilie, weiß ich nicht, in Niedersachsen liegt oder in Berlin, aber die sich einfach rentiert, würde ich das auch machen. Ich bin da aber auch so flexibel, dass ich mal sage, okay, fahre ich halt mal nach Berlin, schaue mir die Wohnung an, fahre nach Berlin zum Notartermin und fahre nach Berlin zur Mieterauswahl und zur Wohnungsübergabe. Aber danach, wenn der Mieter da 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre drin wohnt, hast du ja eigentlich erstmal nichts mit der Wohnung zu tun, außer, ja, aber selbst wenn jetzt irgendwie was kaputt ist, muss ich auch persönlich sagen, ich bin jetzt kein Heimwerker, ich kann nichts renovieren. Also da nehme ich gerne Geld in die Hand und beauftrage da eine externe Firma eben.
Verwaltest du deine Immobilien denn selbst oder hast du da eine Hausverwaltung eingeschaltet, die sich auch kümmert?
Also meine Wohnungen sind alle in einer WEG, also in einer Wohnungseigentümergemeinschaft mit Hausverwaltung. Also die kümmern sich um die Abrechnungen, generell auch um viel. Aber sonst verwalte ich meine Immobilien selbst, genau. Also ich suche selbst die Mieter aus. Das kann man ja mittlerweile auch schon beauftragen. Also das mache ich schon alles selbst.
Macht einem ja vielleicht dann auch sogar Spaß, ne? Und
Genau.
ich würde es auch, denke ich, wichtig finden, meine Mieter selbst kennenzulernen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also mir macht es auch super Spaß, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin gern Vermieterin und ja, das typische Vermieterbild, man stellt sich einen Mann über 50 vor. Ich finde, das muss geändert werden. Es kann auch das Mädel von nebenan mit 25 sein. Genau, man muss es nur richtig machen.
Wie waren da die Reaktionen von deinen Mietern? Waren die überrascht, als die dich als ihre Vermieterin kennengelernt haben?
Ja, natürlich, die waren wirklich überrascht. Die haben dann auch immer gefragt, ja, ist es jetzt deine Wohnung oder gehört die deinen Eltern? Oder bist du die Vormieterin und suchst einen Nachmieter? Ja, also viele konnten das nicht glauben, aber natürlich ist ungewöhnlich, mit Mitte 20 Vermieter zu sein. Aber ich finde, wenn man so früh anfängt, dann sind die Wohnungen, wenn du die jetzt wirklich komplett abbezahlen willst durch die Mieteinnahmen, in 20, 25 Jahren abbezahlt. Da bin ich dann ältestenfalls 50 und genau, dann bekomme ich ja die Mieteinnahmen. Und bis dahin baue ich mir eben passiv mein Vermögen auf. Und wenn ich Lust habe, verkaufe ich die Wohnungen nach 10 Jahren wieder. Dann ist die Spekulationsfrist eben abgelaufen, bekomme dann natürlich auch den Gewinn oder das einbezahlte oder abbezahlte Geld, das ich bereits an die Bank eben überwiesen habe für die Tilgung, gehört dann mir.
Das ist ja das Schöne bei einer Fremdfinanzierung, dass ein anderer für mich die Vermögenswerte aufbaut und sobald ja der Kredit abgezahlt ist, ich eben ja passives Einkommen generiere und selbst im Endeffekt nur meine Kreditfähigkeit dafür hergeben musste.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also man sagt ja, man redet ja auch immer vom Fremdkapitalhebel. Das finde ich wirklich super bei Immobilien. Ich leihe mir die Geld von der Bank und der Mieter zahlt zurück. Also besser kann es wirklich nicht laufen. Ich habe nebenbei natürlich auch ETFs und Aktien, aber ich bin eher Team Immobilie. Mir macht das einfach viel mehr Spaß.
Ja, was würdest du jemandem, der jetzt gerade darüber nachdenkt, eben sich auch eine Immobilie als Kapitalanlage zu holen, raten? Und was sollte ja dieser Person auf jeden Fall im Vorfeld klar sein, bevor eben hier eine Immobilie auch gekauft wird?
Also, was würde ich meinem früheren Ich raten? Also, ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, sich damit zu befassen, mit dem Thema sehr intensiv damit zu befassen, nichts blauäugig zu machen, eben einen Termin bei der Bank auszumachen, um zu sehen, wie weit man eben unterstützt wird von der Bank. Genau, das sind so die Tipps. Und man muss sich auf jeden Fall trauen. Also das ist auch so eine Sache. Viele trauen sich einfach nicht, aber go for it. Mach's. Genau.
Ja, sehr cool. Ich habe zum Ende immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich auch dir gern stellen, wenn du bereit bist.
Ja, gerne.
Geld ist für dich was?
Geld ist für mich Sicherheit, würde ich sagen. Es ist sehr wichtig, sich ein finanzielles Polster aufzubauen. Vor allem auch, wenn man einen Schicksalsschlag bekommt, schwer krank wird, seinen Job verliert. Genau, das würde ich jetzt mal damit verbinden.
Ja, reich sein bedeutet für dich?
Also reich sein bedeutet für mich glücklich sein und vor allem gesund sein. Also es gibt nichts Wichtigeres als gesund zu sein und das kann nicht selbst wenn man sehr, sehr, sehr viel Geld hat oder der reichste Mensch auf der Welt hat, was bringt es einen, wenn man todkrank ist? Deswegen Gesundheit.
Ja, das stimmt, absolut. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich auf jeden Fall sehr viel reisen. Ich bin auch ein absoluter Reisefreak, würde dann super gern auch mal für 1-2 Jahre nach Australien gehen. Ja, genau, auch viel spenden und all meine Familie, Freunde, denen es nicht so gut geht, auf jeden Fall zu unterstützen.
Das klingt richtig schön und Australien kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Ein ganz, ganz wunderbares Land. Vielleicht kannst du da ja mal ein Sabbatical machen, dass du da dann mal für längere Zeit.
Ja, absolut. Ja. Ich wäre auch eigentlich 2020 nach Australien geflogen, aber Corona.
Ja. Ja, Ja, liebe Monique, ich danke dir, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst und wünsche dir ein wunderbares Wochenende.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt natürlich noch Stunden über Immobilien reden können, aber ich hoffe, ihr habt einen ersten kurzen Einblick bekommen. Und ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss, Monique.
Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparheldin-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparheldin.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.